Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD steht nach dem Parteiausschluss von Brandenburgs Landesvorsitzenden Kalbitz vor einer Zerreißprobe. Eine Mehrheit im Bundesvorstand hatte dessen Mitgliedschaft wegen früherer Kontakte zu Rechtsextremen für nichtig erklärt. Bundessprecher Chrupalla kritisierte die Entscheidung im Bericht aus Berlin als fragwürdig. Die Brandenburger Landtagsfraktion will nach dpa-Informationen morgen in einer Sondersitzung über eine mögliche Änderung der Geschäftsordnung beraten, um Kalbitz als Vorsitzenden zu halten.
Auch wenn Andreas Kalbitz seine AfD-Mitgliedschaft vorerst los ist, seine Anhänger bleiben ihm treu. Er muss am Wochenende weiter Autogramme geben, provokativ ins Grundgesetz. Der Rechtsextreme unterschreibt es gern. Zwar streitet Kalbitz es weiter ab, doch die Mehrheit im Bundesvorstand geht davon aus, dass er Mitglied in der mittlerweile verbotenen heimattreuen deutschen Jugend gewesen ist.
Wer Mitglied in einer militanten Neonazi-Organisation gewesen ist, wie der HDJ, kann kein Mitglied der AfD sein. Das ist nichts Neues. Es wurde auch in der Vergangenheit genau so entschieden.
Vor allem im Osten sehen sie das anders, für ihren verdienten Parteifreund. In den sozialen Netzwerken kämpfen die Rechtsaußen für Kalbitz gegen die Spalter aus dem Bundesvorstand, drohen sogar offen.
Jörg Meuthen und Beatrix von Storch wollen eine andere Partei. Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat. Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen.
Co-Parteichef Tino Chrupalla hat gegen den Rauswurf gestimmt. Er fordert weitere juristische Prüfungen und sagt im Bericht aus Berlin, die Konsequenzen innerhalb der AfD seien absehbar gewesen.
Was hier eigentlich innerparteilich natürlich für einen Druck erzeugt wird, wie für Unmut in der Partei ist, davor haben wir gewarnt am Freitag mit unserer Entscheidung, dass das genau in der Partei diesen Konflikt wieder auflösen kann. Und das ist jetzt passiert.
Dieser alte Konflikt der AfD zwischen den beiden großen Lagern, West gegen Ost, nationalkonservativ gegen radikal, er ist in vollem Gange. Wie auch immer die angekündigten Klagen von Kalbitz ausgehen mögen, für viele ist derzeit kaum vorstellbar, dass diese so gespaltene Partei wieder zusammenfindet.
Vertrauliche Dokumente der Bundesregierung belegen, dass die Pandemiegefahr durch das Coronavirus lange unterschätzt wurde. Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Welt am Sonntag zeichnen die 78 Tage nach, die zwischen der ersten Meldung in einem internationalen Frühwarnsystem und der Verhängung strenger Maßnahmen vergingen. Zu der Fehleinschätzung trug auch bei, dass China über den Ausbruch nicht offen informierte und dass die ersten Fälle in Deutschland milde verliefen.
Den ersten Hinweis bekam das Robert-Koch-Institut zum Jahreswechsel in einer E-Mail. Das internationale Frühwarnsystem ProMed berichtet von einer unbekannten Lungenentzündung in China. In Wuhan erkranken immer mehr Menschen. Doch die Gefahr, die vom neuartigen Coronavirus für Deutschland ausgeht, wird lange unterschätzt. Man nehme die Lage ernst, sagt Gesundheitsminister Spahn in den Tagesthemen, aber...
Der Verlauf hier, das Infektionsgeschehen, ist sogar deutlich milder, als wir es bei der Grippe sehen.
Hier wird das Coronavirus Ende Januar Thema im Gesundheitsausschuss als letzter Tagesordnungspunkt 5b behandelt. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist dabei. Das Ausschussprotokoll liegt BR-Recherche vor. Damals hieß es, vieles wisse man nicht genau. Dann kommt Covid-19 nach Deutschland. Die ersten Verläufe sind mild. Es entsteht der Eindruck, man könne das Virus lokal eindämmen. Noch Mitte Februar zweifelt Gesundheitsminister Spahn im Gesundheitsausschuss, dass es sich um eine Pandemie handeln könnte. Wenn es tatsächlich eine Pandemie gäbe, eine zurzeit irreale Vorstellung, könne man viele Krankenhauszimmer zu Isolierzimmern umgestalten. Im Gesundheitsausschuss ist auch Achim Kessler, der rückblickend kritisiert.
Herr Spahn hat damals das Problem heruntergespielt, indem er gesagt hat, es gäbe Pandemiepläne gegen das Grippevirus, also das Influenzavirus. Und die könnten jetzt problemlos angepasst werden auf das Coronavirus. Was er uns nicht gesagt hat, ist, dass beide Virenstämme grundlegend unterschiedlich sind.
Deutschland feiert Karneval. Unterdessen gibt es in internen Runden der Bundesregierung Überlegungen für Ausgangsbeschränkungen. Bis es dazu kommt, vergehen Wochen. Erst am 18. März wendet sich die Kanzlerin an die Bevölkerung. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren.
In einer Flüchtlingsunterkunft in St. Augustin bei Bonn sind 70 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigten die zuständigen Behörden in Köln. Die Infizierten wurden isoliert. Bei 60 weiteren Personen fiel der Test negativ aus. Sie wurden in eine andere Unterkunft verlegt. Insgesamt finden in dem Heim bis zu 600 Flüchtlinge Platz. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat vor einem Stellenabbau bei der Bahn gewarnt. Als Gegenleistung für Staatshilfe in der Corona-Krise wolle der Konzern beim Personal rund 2,25 Milliarden Euro einsparen, so Gewerkschaftschef Hommel in der Bild am Sonntag. Dadurch seien mehr als 10.000 Arbeitsplätze gefährdet. Unter anderem sollten Neueinstellungen gestoppt und die Zahl der Ausbildungsplätze halbiert werden. Das gefährde die notwendige Verkehrswende. Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas trotz Corona-Pandemie in diesem Sommer Urlaub möglich sein wird. Die Chancen dafür stünden gut, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Barreis der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Außenminister Maas will morgen mit Kollegen aus beliebten Reisezielen wie Spanien und Italien beraten, wie die Corona-Auflagen nach und nach gelockert werden können.
Ein Hauch neuer Normalität auf Mallorca. Hier sind die Ausgangsbeschränkungen im Vergleich zur Hauptstadt Madrid erheblich gelockert worden. Viele Geschäfte, Restaurants und Cafés haben unter strengen Auflagen geöffnet. Nur vielen reicht das nicht. Die Regionalregierungen der Balearen und der Kanarischen Inseln wollen möglichst bald wieder Urlauber aus dem Ausland empfangen. Der Flughafen von Palma de Mallorca ist darauf vorbereitet. Aber die Zentralregierung sieht das anders. In dieser Woche wurde eine zweiwöchige Quarantäne für alle aus dem Ausland Einreisenden verhängt. Der Ausnahmezustand soll um einen Monat bis Ende Juni verlängert werden. Spanien braucht den Tourismus, aber der Tourismus braucht auch Sicherheit und Garantien für die Gesundheit. Derzeit dürfen Spanier nicht in andere Landesprovinzen reisen. Eine Öffnung für Touristen aus dem Ausland wäre deshalb politisch schwer vermittelbar. Spaniens Regierung lockert die Ausgangssperre nur sehr vorsichtig. Die neue Quarantäneregelung ist deshalb auch ein Schuss vor den Bug all derjenigen, die eine schnelle Öffnung fordern.
Ein paar Wochen Dolce Vita in Bella Italia. Seit Jahrzehnten für Millionen Deutsche Teil ihres Lebens. Fast ein Sechstel seiner Wirtschaftsleistung, 40 Milliarden Euro, verdankt das Mittelmeerland dem Tourismus. Doch Italiens Hotels sind derzeit zu. Erst vom 3. Juni an sollen die Grenzen für Urlauber wieder geöffnet werden. Wer danach nach Italien einreisen will, muss sich keinen Quarantänemaßnahmen mehr unterziehen. Das Hotel Oasi di Cufra, 1,5 Autostunden südlich von Rom. 130-Bettenhaus der gehobenen Kategorie. Seit 2 Monaten ist es geschlossen. Das erste Mal überhaupt in seiner Geschichte. Wir werden ab Juni weniger Gäste bei gleichzeitig höheren Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen haben. In diesem Sommer wird es hier keine Buffets, dafür Abstandsregelungen und Einwegdecken für Sonnenliegen geben. Die Kellner werden mit Masken servieren.
Noch bis vor etwa 6 Wochen stand Italien für 10.000-fachen Tod durch Corona. Dank eines langen und harten Lockdowns hat das Land sich inzwischen gefangen. Nun soll die wichtige Einnahmequelle Tourismus wieder hochgefahren werden, aber ausdrücklich nicht sofort und ebenso ausdrücklich mit äußerster Vorsicht.
Urlaub in der Türkei. Darauf hoffen trotz Corona viele, auch wegen günstiger Konditionen aufgrund der stark gefallenen Währung Lira. Die Regierung hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorbereitet. Demnach müssen in Hotels Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Dazu gehört Fiebermessen bei Anreisenden und Kommunen produzieren jetzt schon für das Hotelpersonal und die Gäste Mund-Nase-Masken. Ich glaube nicht, dass es für die Hotels ein großes Problem sein wird. Die Infrastruktur dafür ist nämlich schon vorhanden, sei es in Sachen Lebensmittelsicherheit oder Hygienekontrolle. Die Häuser sind angehalten, die Belegung ihrer Betten zu reduzieren. Von Mitte Juni an sollen internationale Gäste an die Ägäis oder die türkische Riviera reisen können, so hofft die Branche. Der zuständige Minister plant bei Anreisenden noch am Flughafen Corona-Tests durchführen und Infizierte bei Bedarf vor Ort behandeln zu lassen.
Die Zahl der Neuansteckungen in der Türkei geht nach offiziellen Angaben zurück. Für das wegen Corona wirtschaftlich massiv unter Druck geratene Land wäre ein baldiger Saisonstart ein Segen. Doch solange in Deutschland eine zweiwöchige Quarantäne für Rückkehrer aus der Türkei aufrechterhalten bleibt, dürften viele mit den Buchungen noch warten.
Nach mehr als einem Jahr politischen Stillstands hat Israel eine neue Regierung. Im Parlament in Jerusalem, der Knesset, wurden die Minister am Nachmittag vereidigt. Angeführt wird die auf 3 Jahre angelegte Regierung der nationalen Einheit, zunächst von Premierminister Netanyahu. Nach 18 Monaten übernimmt sein Rivale, der frühere Armeechef Gantz. Bei den vergangenen 3 Wahlen hatten weder Netanyahus Likud noch Gantz Bündnis Blau-Weiß die notwendige Mehrheit erreicht.
8 Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben sich der amtierende Präsident Ghani und sein Rivale Abdullah auf eine Teilung der Macht verständigt. Beide Politiker hatten sich nach der Wahl zum Sieger erklärt und als Staatschef vereidigen lassen. In Kabul unterzeichneten sie heute eine politische Vereinbarung. Abdullah soll demnach die geplanten Friedensgespräche mit den Taliban leiten. Der Regierung gehört er nicht an. Ghani bleibt Staatsoberhaupt.
Am Internationalen Tag gegen Homophobie hat UN-Generalsekretär Guterres auf die Situation von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Nicht-heterosexuelle Menschen seien hier besonderer Stigmatisierung ausgesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte Homosexualität heute vor 30 Jahren von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen. Inzwischen wird jedes Jahr am 17. Mai daran erinnert, dass Schwule, Lesben und Transsexuelle noch immer angefeindet werden, auch in Deutschland.
Erinnerungsfotos an einen der wichtigsten Tage für Detlef Raas und Christoph Michel. Die beiden organisieren den Christopher Street Day in Stuttgart. Und so sah der im vergangenen Jahr aus. Vielfalt und Akzeptanz. Darum geht es ihnen. Doch stattdessen wurde Detlef Raas an diesem Tag angegriffen, weil er schwul ist.
Wollte telefonieren, dann kam ein Mensch auf mich zu, der mir sofort die Hand umgedreht hat, mir ins Gesicht geschlagen hat und gesagt hat, du schwule Sau.
Er hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Laut der Bundesregierung wurden 2019 564 Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung gemeldet. Darunter 147 Gewalttaten. Die Zahlen vorläufig. Dazu wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Und noch immer gäbe es Mobbing gegen Homo- und Transsexuelle bei der Arbeit oder Wohnungssuche.
Es macht vor allen Dingen Folgendes mit diesen Menschen, dass sie versuchen, ihre Identität geheim zu halten und nicht offen zu leben.
So fühlt sich laut einer Studie fast die Hälfte der Befragten beeinträchtigt. Die beiden setzen sich dafür ein, dass sich das ändert.
Das heißt, anzuerkennen, dass es auch trotz Eheöffnung und Adoptionsrecht immer noch viele Baustellen für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle Menschen gibt.
Sie kämpfen weiter für mehr Akzeptanz und Offenheit.
In der Fußball-Bundesliga wurde heute der 26. Spieltag mit 2 Partien fortgesetzt. Dabei gewann Bayern München bei Union Berlin mit 2:0. Zuvor hatten sich Köln und Mainz 2:2 getrennt.
Es ist die Rückkehr von Achim Beierlorzer. Mainz Trainer war bis November noch Coach in Köln. Am Rhein hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Fantrikots aus verschiedenen Jahrzehnten als Zuschauerersatz gegen die Leere auf den Rängen. Die mittlerweile von Markus Gisdol erfolgreich trainierten Kölner sind in der Anfangsphase besser und bekommen nach diesem Foul von Niakate einen berechtigten Elfmeter zugesprochen, den Marc Uth für den FC nach 6 Minuten verwandelt. 1:0 der Pausenstand vor durchaus prominentem Ersatzpublikum. Köln ist das unkompliziertere Team. In der zweiten Hälfte erhöht Florian Kainz in der 53. Minute zum 2:0. Die Rheinländer in der Folge aber zu nachlässig, die Mainzer nun konkreter und nach einer guten Stunde mit dem Anschlusstreffer durch das erste Bundesligator des eingewechselten Nigerianers Awoni. Den Gastgebern entgleitet das Spiel und nach diesem ungestörten Spaziergang des Mainzers Pierre Kunde gleichen die Rheinhessen noch aus. Am Ende ein verdientes 2:2 Unentschieden am Rhein.
Die Tabelle. München bleibt an der Spitze. Dortmund 4 Punkte dahinter. Mönchengladbach auf Rang 3 vor Leipzig und Leverkusen. Das Werksteam kann morgen noch in Bremen punkten. Wolfsburg ist 6. vor Freiburg, Schalke und Hoffenheim. Die zweite Hälfte beginnt mit Köln, Hertha BSC auf Rang 11, dahinter Union Berlin, Frankfurt, Augsburg und Mainz. In der Abstiegszone Düsseldorf auf dem Relegationsplatz, dahinter Bremen mit zwei Spielen weniger auf dem Konto und Schlusslicht Paderborn. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. Mai.
Der Norden wird wieder zunehmend von Tiefs über Nordeuropa beeinflusst. Vor allem in Schleswig-Holstein und an der Ostsee regnet es in der Nacht stellenweise etwas. Auch am Tag Regen oder Nieselregen an der Nordsee, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. In der Mitte und vor allem im Süden viel Sonne, direkt an den Alpen am Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter. In der Nacht 11 Grad auf Sylt, vor allem in den Mittelgebirgen Bodenfrost. Am Tag 12 Grad an der nordfriesischen Küste, 25 Grad am Oberrhein. Am Dienstag im Norden und in der Mitte mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer. Im Süden ist es sonnig, an den Alpen ist das ein oder andere Gewitter möglich. Am Mittwoch Sonne und Wolken, vereinzelt muss mit Schauern gerechnet werden. Am Donnerstag viel Sonne, im Osten einige Wolken.
Um 22.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Der Ball rollt im leeren Stadion. Bilanz des ersten Geisterspieltags der Bundesliga und Angst vor Ancheckung. Über die Gefahr, auf notwendige Arztbesuche zu verzichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.